Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Gitarrenlastige Rockmusik, insbesondere Hardrock und Metal, hat viele Funktionen. Sie kann Identifikation und Gemeinschaft stiften, kann aber auch der Soundtrack sein für Individualismus oder einfach nur dem akustischen Aggressionsabbau dienen. Dafür muss man gar nicht groß auf die Texte achten. Die Wucht der Musik, Genre-Hasser unterschätzen dabei gerne das technische Niveau, genügt da oft schon. Aber Hard- und Heavy-Rock hatte immer schon eine inhaltliche Ebene, in der es um Rebellion und Ausgrenzung gehen kann, aber auch um Traumwelten oder frühere Zeiten, also eher eskapistisch gedacht ist. Der Historiker, Literaturwissenschaftler und Autor Dominik Feldmann geht noch einen Schritt weiter. In seiner Essaysammlung Rock Your Brain stellt er Bezüge zwischen Rockmusik der härteren Prägung und Philosophen her, von Nietzsche über Feuerbach bis Walter Benjamin und viele mehr. Willkommen zum Corso-Gespräch, Dominik Feldmann.
Hallo.
Was war die Idee hinter dem Buch? Denn ich sag mal so, man muss ja doch nicht mehr für die inhaltliche Bedeutungsschwere von Rockmusik werben, oder doch?
Doch, muss man noch. Also es ist ein Thema, das so ausführlich eigentlich noch gar nicht behandelt worden ist. Das ist eine Idee, die aufs Studium zurückgeht. Da gab es einen Dozenten, der dafür offen war und da haben wir uns dann mit diesen Sachen beschäftigt und das ist dann so ein bisschen in mir gegärt und da wollte ich das einfach mal an die Öffentlichkeit bringen, dass es zwar bisher viele Untersuchungen gibt zu Rockmusik, was so soziologische oder kulturwissenschaftliche Aspekte angeht, aber so philosophische, literaturtheoretische Bezüge existieren eben auch und die sind noch gar nicht untersucht worden bisher.
Also Sie stellen in Ihren Essays eben Bezüge zur Philosophie her. Mal ein Beispiel. Was hat Nietzsche und sein Nachdenken über Wahrheit mit Heavy Metal zu tun?
Ja, das hat relativ viel miteinander zu tun, weil Nietzsche ja eine sehr interessante Gedanken über die Wahrheit äußert, indem er sehr weit zurückdenkt und überlegt, wie überhaupt unsere Sprache angefangen hat und dass die Sprache ja eigentlich auch nur eine gemeinsame Norm ist und wir über diese gemeinsame Norm überhaupt nur Wahrheiten ausdrücken. Und da stellt sich dann auch in der Rockmusik häufig die Frage, wo ist denn eigentlich die Wahrheit und gibt es überhaupt eine allgemeine Wahrheit?
Also fällt Ihnen da jetzt gerade eine Band ein, die das zum Leitmotiv ernannt hat?
Da gibt es viele verschiedene Beispiele, aber es gibt eine recht bekannte Band aus den 90er Jahren, Clawfinger, die im großen Crossover-Boom groß geworden sind. Die hatten zum Beispiel einen Song namens The Truth, wo sie dazu auffordern, tell me the truth. Was ist denn eigentlich genau die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Liegt die in der Sprache oder auch irgendwo dahinter oder auch ähnlicher Zeitraum? Die Guano Apes, die gesagt haben, open your eyes, open your mind, schau dich mal um. Wie existiert die Wahrheit und wie wird die Wahrheit überhaupt konstruiert und steckt dahinter nicht irgendwie ein größeres System?
Aber bemessen Sie diesen Beispielen aus der Rockmusik und den Künstlern und Künstlerinnen, die Sie geschrieben und aufgenommen haben, nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel inhaltliche Bedeutung zu? Also machen Sie sie nicht vielleicht philosophischer, als sie in Wirklichkeit sind?
Ja und nein. Also das hängt von den Kapiteln ab. Also es gibt ja insgesamt 13 Kapitel in dem Buch, mit jedes Kapitel hat ein eigenes Thema. Und es gibt Themen, da ist der Bezug ganz klar und auch eindeutig, zum Beispiel wenn es um die Konstruktion von Identität geht, wenn es um den dionysischen Rausch geht oder wenn es um Tod und Erfindung Gottes geht. Es gibt aber eben auch Kapitel wie zum Beispiel über Wahrheit und Lüge, wenn wir da an Nietzsche denken, wo es dann doch eher Interpretation ist. Und es ist ja allerdings in der Literaturwissenschaft seit der Postmoderne erlaubt, alles interpretieren zu dürfen. Seit Roland Barthes den Tod des Autors verkündet hat, kann man ja eigentlich mit Texten machen, was man möchte. Und damit spiele ich natürlich auch teilweise.
Wie wichtig sind Texte für Rockfans? Oder andersrum, sind Texte für Rockfans vielleicht sogar bedeutsamer als für Popmusikhörer?
Ganz gewiss, ja. Also in der breiten Masse auf jeden Fall, wobei es mit Sicherheit auch in der Rockmusik genug Hörer gibt, die sagen, Hauptsache es rockt und die Gitarren knallen und was da gesungen wird, ist mir egal. Also da gibt es mit Sicherheit beides, aber wenn wir so das große Ganze nehmen, ist es auf jeden Fall wichtiger, ja.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie 13 verschiedene Themen bearbeitet haben, Sinnlichkeit zum Beispiel, Geschlechtskonstruktion, die Überschreitung von Grenzen, Religion, Sex. Könnte es sein, dass der Gedanke der Gemeinschaft und der Identitätsstiftung, vielleicht, also jetzt gerade in diesem härteren Bereich, mit der wichtigste ist? Also Beispiel, das Schlagwort Wimps and Posers Leave the Hall, so heißt es in einem Song der Band Manowar. Also alle Memmen und Angeber gehen jetzt mal bitte raus.
Ja, ich glaube, das ist der absolut wichtigste Punkt, weil ja Rockmusikhörer in gewisser Weise auch eine soziale Gruppe sind. Man identifiziert sich mit der Musik, man wird aufgenommen, wenn man sich mit der Musik identifiziert, wenn man sich dort auskennt. Es gibt bestimmte Bands, einen Kanon, den man einfach kennen muss, und so kommt man in die Szene rein und trifft dadurch Gleichgesinnte, lernt Freunde kennen, und das prägt einen dann natürlich auch. Und das ist natürlich etwas, was keine Theorie ist, sondern wirklich Praxis und lebensnah, und was wahrscheinlich sehr, sehr viele Rockfans auch einfach selbst miterlebt haben, wenn sie dann mit 14 Jahren zum ersten Mal im Jugendzentrum standen, eine Rockband gehört haben, dann haben sie sich damit beschäftigt und irgendwann landen sie dann auf dem Wacken-Festival.
Und eine Praxis, die auch recht verbreitet ist, ist der Vorwurf des Ausverkaufs. Auch dem widmen Sie ein Essay. Ist das nicht ein Mythos, dass sich eine Band ausverkauft?
Ja, das passiert natürlich sehr gerne und sehr schnell, gerade wenn Bands immer erfolgreicher werden, in immer größeren Hallen spielen und sich auch vielleicht die Musik entwickelt. Es gibt Bands, die hören sich auch nach 30 Jahren immer noch genauso an. Motorhead zum Beispiel, Bad Religion oder auch Slayer. Und andere Bands entwickeln sich eben, wie zum Beispiel Metallica oder, um ein jüngeres Beispiel zu nehmen, Volbeat, und werden dabei vielleicht auch für die alten Fans gefühlt poppiger, obwohl die Band sich einfach nur selbst weiterentwickelt.
Kommen wir vielleicht gleich zum nächsten, damit verwandten Schlagwort. Da sind wir nämlich dann bei der Authentizität. Also der Ausverkaufsvorwurf wird sicherlich auch dann ausgesprochen, wenn Fans oder Kritiker einen Authentizitätsverlust befürchten.
Ganz genau. Das ist ja gerade bei Bands, die ein Genre vielleicht gegründet oder geprägt haben. Nehmen wir nochmal das Beispiel Metallica, die ja eigentlich den Thrash Metal geprägt haben wie keine andere Band und auch populär gemacht haben wie keine andere Band. Und da ist natürlich, wenn sich die Musik verändert, ist das erstmal ein Verrat an der Thrash Metal Szene, die sich dann irgendwann in den 80er Jahren gegründet hatte. Und dann heißt es plötzlich, die gehören nicht mehr zu uns und sind deswegen, weil sie musikalisch erfolgreich sind, sich verändert haben, gar nicht mehr authentisch. Die sind nicht mehr bei ihren Roots. Und das ist dann die Frage, ist es ein Authentizitätsverlust, wenn man nicht mehr die Musik macht, die man gemacht hat? Oder ist es nicht gerade authentisch, wenn ich mich auch weiterentwickle?
Authentizität kann sich natürlich auch auf die Rolle beziehen, die Musiker einnehmen. Also es mag authentisch sein, wenn Judas Priest singt There's an Anger in My Heart, das singen sie in Breaking, oder Rob Halford singt das in Breaking the Law. Aber wenn ein Maiden über den Wüstenplaneten Dune singen oder über Alexander den Großen, was ist daran authentisch?
Da ist einfach authentisch, dass gerade Iron Maiden sich zum Beispiel sehr stark mit Geschichte befassen und beschäftigen und das dann einfach in ihrer Musik verarbeiten. Manche Musiker verarbeiten persönliche Themen, andere verarbeiten Bücher, verarbeiten Filme oder eben historische Ereignisse. Da ist man ja relativ flexibel in dem, was man macht. Es gibt ja auch Bands, die bewusst keine politischen Songs oder keine persönlichen Songs schreiben wollen. Also Iron Maiden haben da ja recht wenige, die machen halt sehr viel in Geschichte. Oder wenn man sich Blind Guardian anschaut, die ja sehr groß sind im Metal-Bereich, die ganz viel über Tolkien-Bücher singen. Aber das ist einfach deren Bandkonzept. Und solange man bei dem Bandkonzept bleibt, ist es für viele Fans auch authentisch. Wenn dann die Veränderung kommt, dann wird es kritisch.
Es gibt ein paar Namen, die ich nicht im Namensregister gefunden habe. Und das sind überwiegend Namen aus dem, ich nenne es mal Hair Metal der 80er oder auch dem Party Metal, überwiegend aus den USA. Beispiele: Mötley Crüe, Poison, Twisted Sister, Van Halen, Whitesnake. Die kommen nicht vor. Tatsächlich Musik ohne Inhalt?
Ha, ganz schwierige Frage. Der Hair Metal ist etwas, das wirklich, wie Sie schon gesagt haben, auf Party ausgelegt ist. Und da kommen wir natürlich zu einem kritischen Punkt, weil die Texte häufig gar nicht so viel hergeben. Es gibt ein Kapitel, da wird dann mal Europe zitiert zum Beispiel. Das geht ja dann auch schon in diese Richtung. Aber das bietet sich natürlich nur an, wenn man sich vielleicht auch mit der Party an sich beschäftigt. Und von der Party kann man natürlich einen Bogen schlagen, zum Beispiel zum dionysischen Element, das dionysische Rausch, der bei Nietzsche thematisiert wird. Da habe ich zum Beispiel aber eher die Beispiele genommen, Metallica mit Whiplash oder auch die deutsche Band Feine Sahne Fischfilet mit Alles auf Rausch, weil mir das persönlich musikalisch näher ist. Also ich persönlich kann mit dem Hair Metal sehr wenig anfangen und deswegen taucht er einfach nicht auf und ich habe mich da dann auf andere Bands konzentriert.
Gut, aber es spricht nicht dagegen, dass möglicherweise wirklich so viel außer dem Spaß nicht drin steckt.
Genau, ja.
Die großen Themen des Lebens, sie stecken im Hard Rock und im Heavy Metal, genauso wie in der Philosophie der großen Denker. Das zeigt uns Dominik Feldmann in seiner Essaysammlung Rock Your Brain, erschienen im Phantom Verlag. Herr Feldmann, vielen Dank für dieses Corso-Gespräch.
Ich habe zu danken.